In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigeland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. Januar 2023 durch Konrad. Die Themen: Silvester 2022-23 vor dem Knast in Freiburg, Grußwort der Roten Hilfe. Flächenfraß in Baden-Württemberg ungebremst. Auch Grün-Schwarz hat Appetit auf Land. Neckarwestheim 2 ist nur zum Nachladen vom Netz genommen. Friday for Futures, Freiburg überreichen Brief an Chantal Knopf. Grüne sollen die Versprechen, für die sie gewählt wurden, einhalten. Klimaschutz. Zum Schluss Grußwort von Thomas Meyer-Falk, politischer Gefangener in der Sicherungsverwahrung in Freiburg.
Liebe Genossinnen, liebe Gefangene, so ihr uns denn hört, zumindest über Radio. Ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe, einer linken Schutz- und Solidaritätsorganisation. Unsere Kernforderung ist seit unserer Gründung 1924 die Freiheit für alle linken politischen Gefangenen und der Kampf gegen Klassenjustiz. Hier in der JVA Freiburg ist aktuell unser Genosse Thomas Meyer-Falk inhaftiert. Er sitzt aufgrund einer politischen Aktion ein. Thomas hat 1996 eine Bank überfallen, um Geld für linke Projekte zu erbeuten. Der Banküberfall mit Geiselnahme ging schief, er wurde geschnappt und zu einer Haftstrafe von 11,5 Jahren verurteilt. Weil er mit seiner Meinung über manche Politikerinnen, Juristinnen und anderen Staatsdienerinnen nicht hinter dem Berg hielt, kamen in weiteren Prozessen noch 5 Jahre und 3 Monate hinzu. Seit 2013 hat er eigentlich seine Haftstrafe abgesessen. Er wird aber trotzdem nicht entlassen, sondern sitzt nun angeblich für die weil er angeblich für die Allgemeinheit ein besonders gefährlicher Straftäter sei, in der sogenannten Sicherungsverwahrung. Grundlage ist ein Gesetz, was die Nationalsozialisten 1933 erlassen haben. Warum ist Thomas in den Augen der Justiz gemeingefährlich? Weil er seinen anarchistischen politischen Überzeugungen nicht abschwören will. Er ist also aktuell nicht aufgrund irgendwelcher begangener sogenannter Straftaten inhaftiert, sondern allein aufgrund seiner politischen Weltanschauung. Zudem ist Thomas auch hinter Gittern ein engagierter Aktivist. Immer wieder publiziert er Texte, in denen er die Verhältnisse in deutschen Gefängnissen im Allgemeinen und die in der Sicherungsverwahrung im Besonderen scharf kritisiert. Zudem hat er mit vielen Eingaben und Klagen immer wieder kleinere Verbesserungen für Inhaftierte erstritten. In seinem Fall gibt es nur nach langer Zeit wieder Bewegung. Das erste Gutachten einer unabhängigen, gefängnisexternen Psychiaterin bescheinigt nun, dass von ihm keine rechtlich erheblichen Straftaten zu erwarten seien. Damit würde der bisher vorgeschobene juristische Grund seiner Sicherungsverwahrung wegfallen. Er müsste endlich entlassen werden. Ob das auch so passieren wird, ist aber weiterhin offen. Es wird Zeit, dass Thomas endlich rauskommt. Wir rufen daher auf, ihn in seinem Kampf für seine Freiheit und gegen die menschenunwürdige Praxis der Sicherungsverwahrung zu unterstützen. Freiheit für Thomas und alle anderen politischen Gefangenen. Weg mit der menschenverachtenden Sicherungsverwahrung. Ich würde ganz spontan noch ein bisschen was, weil wir natürlich für politische Freiheit für politische Gefangene immer fordern. Aber im Knast hocken ja auch viele Leute, die sogenannte normale Straftaten begangen haben. Und zum Stichwort Klassenjustiz müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall auch für die Leute laut sein. Weil man glaubt immer, im Knast sitzen die ganz, ganz schlimm, also Vergewaltiger, Mörder. Das straft aber die Statistik einem Lügen. Das viel sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Das bedeutet, wenn du keine Kohle hast, dann musst du halt im Knast und die Strafe absitzen. Das sind teilweise wirklich Bagatelldelikte, Schwarzfahren wahrscheinlich das bekannteste. Und es füllt in so einer JVA, ich weiß nicht, aber schon auch einen größeren Anteil an den Inhaftierten. Und so eine Justiz, wo die Armen härter bestraft als Leute, die Geld haben, das ist Klassenjustiz. Und viele Leute begehen halt diese Straftaten nicht unbedingt, weil sie böse Menschen sind, sondern unter den entsprechenden Umständen kann jeder und jede Straftäter, Straftäterin werden. Das hängt auch viel mit der Polizei, mit Kriminalisierung, mit der sozialen Stigmatisierung zusammen von Menschengruppen. Deswegen seid auch laut für die sozialen Gefangenen. Genau, das war mir nur wichtig.
Flächenfraß in Baden-Württemberg ungebremst. Außer wohlfeiler Worte in Sonntagsreden hatte die baden-württembergische Landesregierung unter dem pseudogrünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann seit dessen Amtsantritt im Jahr 2011 nichts zu bieten. Der Flächenfraß schreitet im Ländle ungebremst voran. Dies wurde nun auch zum Auftakt der 46. Naturschutztage in Radolfzell festgestellt. Die versammelten Naturschützerinnen und Naturschützer vom Naturschutzbund NABU und vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND kritisierten, dass das von Ministerpräsident Kretschmann verkündete Ziel einer, so wörtlich Netto-Null, beim Flächenverbrauch scheitere, wenn Grün-Schwarz nicht umgehend umsteuere. Dass auf Versprechungen kein Verlass ist, zeigen die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes. Der Flächenverbrauch lag demnach im Jahr 2021 bei 6,2 Hektar pro Tag. Das sind 8% mehr als 2020. Auch der Schutz der Streuobstwiesen sei mangelhaft, kritisierten die Naturschützerinnen und Naturschützer. Im Jahr 2021 wurden 2.278 Hektar versiegelt. Das entspricht einer Fläche von etwa 3.254 Fußballfeldern. Im Gegensatz hierzu ist im sogenannten grün-schwarzen Koalitionsvertrag zu lesen, Zitat, wir wollen den Flächenverbrauch weiter reduzieren und halten weiterhin an dem Ziel der Netto-Null fest. Ende des Zitats. Um das zu erreichen, soll nach Auskunft der Landesregierung auch nicht mehr benötigte Infrastruktur zurückgebaut werden. Doch bereits im vergangenen August hatte Gerhard Bronner vom Landesnaturschutzverband konstatiert, Zitat, die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag ein ambitioniertes Flächensparziel von 2,5 Hektar pro Tag beschlossen, tut aber bisher nichts, um es auch zu erreichen. Ende des Zitats. Nach der Laufzeitverlängerung für das baden-württembergische AKW Neckar-Westheim stellt sich erneut die Frage, ist die zuständige Ministerin Thekla Walker, der die Atomaufsicht untersteht und die als Umweltministerin firmiert, unfähig oder korrupt?
Wir haben hier das Jahr 2023, das Jahr, in dem Neckar-Westheim 2, das Atomkraftwerk, das zweite Atomkraftwerk, das in Neckar-Westheim gebaut worden ist, eigentlich vom Netz gegangen sein sollte, wurde ja immer gesagt, am 31.12. oder andersrum ausgedrückt, es wurde immer wieder verschoben, dieses Enddatum, wann das Ganze hier entsprechend abgeschaltet werden soll. Naja, also eine lange Geschichte, die noch ein bisschen länger werden wird. Und ich habe mir jetzt Unterstützung besorgt, und zwar von Gottfried May Störmer aus Heilbronn, ehemaliger Geschäftsführer beim BUND, eben dort. Und Heilbronn ist ja gerade um die Ecke bei Neckar-Westheim. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag miteinander.
Ja, das heißt, Abschaltung war nicht. Was ist denn jetzt momentan bei Neckarwestheim los?
Doch, die Abschaltung war tatsächlich. Im Augenblick ist das Atomkraftwerk vom Netz gegangen, aber leider nicht endgültig, sondern nur zur Revision. Es wird im Augenblick aus Brennelementen nochmal neuer Kern zusammengesetzt, um eben noch 3 Monate lang etwa 1,5 Terawattstunden an Strom rauskitzeln zu können. Das ist ganz interessant. Also im Augenblick liegt das Atomkraftwerk still und kein Licht ist ausgegangen. Genauso wenig wie bei ohne Wiel 1980, im Gegensatz zu dem, was der Filbinger damals behauptet hat. Auch jetzt wieder, Lindner hat geschrien, wir brauchen es unbedingt. Wir haben es nicht gebraucht. GKN2 ist vom Netz. Und die App, die Stabilität der Netze anzeigt, Stromgedacht zeigt, durchgehend grün. Das heißt, wir haben auch ohne das Atomkraftwerk keinerlei Probleme im Stromnetz. Das Ärgerliche ist, es ist nur vor die Revision vom Netz gegangen und ab wahrscheinlich Ende dieser Woche bis 15. April soll es eben wieder ans Netz gehen, soll nochmal die Kettenreaktion losgehen. Und das heißt, weitere 3 Monate Banges drauf warten und hoffen, dass keines der Dampferzeugerrohre vollends durchgeht und abreißt.
Ja, ja. Ich meine, Neckarwestheim 2 ist ja so ein bisschen so wie bei den anderen Atomkraftwerken auch. Abschalten, nicht abschalten, doch nicht abschalten. Das heißt, es ist ein ständiges Hin und Her. Sprich, nach Fukushima wollte man wieder raus, wobei man allerdings zwischendrin mal wieder rein wollte in die ganze Geschichte. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte Sache. Und wir haben ja schon die Kettenreaktion. Das heißt, die Atomkraftbefürworter sind kräftig dran am Sägen. Wie viel Brennstoff wird denn jetzt eingelagert? Lagert man nur für die nächsten 3 Monate ein oder bunkert man da schon mal ein bisschen vor?
Keine neuen Brennelemente bestellt. Es wird noch aus ein paar alten Brennelementen, die schon rausgenommen waren, die im Abklingbecken waren, die werden nochmal eingesetzt und die Brennelemente, die drin sind, werden noch etwas anders konfiguriert, weil sie in der Mitte vom Kern etwas anders abbrennen als außen. Und damit versucht man eben aus den teilweise schon abgebrannten Brennelementen noch etwas mehr rauszuholen. Also es wurden keine neuen Brennelemente bestellt. Das heißt auch, dass kein zusätzlicher Atommüll erzeugt wird zu dem, der sowieso erzeugt worden wäre. Man merkt gut zu dem Hin und Her. Ich meine, nach Fukushima hatten wir eine Bundeskanzlerin, die gelernte Füße gehören war und die lernfähig war beim derzeitigen FDP-Vorsitzenden und Finanzminister, der ja durch seine Erpressung gegenüber der Ampel es erreicht hat, dass die Atomkraftwerke noch mal 3 Monate länger laufen dürfen, habe ich Zweifel, ob er lernfähig ist und ob er so sachorientiert denkt wie Frau Merkel.
Genau, das heißt, nochmals zurück, im Prinzip stehen momentan tatsächlich die einzelnen Aktionen dahingehend, dass der 15. April wohl gehalten werden kann. Oder gibt es da irgendwelche Reserven, dass man relativ schnell Atombrennstoff nachliefern könnte?
Gibt's nicht, da müsste man tatsächlich neue Brennelemente bestellen und die dann einsetzen. Man müsste auch sonst einiges ändern. Ich meine, die ganzen Aufträge an die Abbaufirmen, das sind ja zum Teil Fremdfirmen, da ist im Prinzip alles eingeleitet. Also es wäre nicht ganz einfach. Wäre natürlich möglich, aber es würde Zeit brauchen und ein kontinuierlicher Weiterbetrieb ab 15. April wäre ganz sicher unmöglich. Das würde dann wieder Pause bedingen, von der ich nicht beurteilen kann, wie lange die dauern würde, bis man tatsächlich neue Brennelemente hat.
Das heißt, das hört sich erstmal relativ gut an. Nicht so gut anhört sich die ganze Geschichte mit den Rissen. Sind diese alten Brennelemente, die praktisch wieder reingeschoben werden, vielleicht umgedreht, irgendwie gefährlich für die Risse? Oder kann man sagen, dass sich da die Gefahrenlage nicht erhöht, wenn sie auch schon hoch ist?
Nicht groß ändern, weil die Risse sind ja nicht im Reaktorkern, die sind in den Dampferzeugern. Das ist insofern ein sehr kritischer Punkt, weil das ist der Übergang vom hochradioaktiven Primärkreislauf, wo das Wasser direkt durch den Kern läuft, zum Sekundärkreislauf, der dann zum Maschinenhaus geht. Und wenn es da Undichtigkeiten gibt, dann ist die Hülle, die eigentlich die Radioaktivität beieinander halten soll, den geschlossen halten soll, die ist dann eben durchlöchert und da kann dann Radioaktivität erstmal in den Sekundärkreislauf gehen. Und weil es dann, wenn so ein Riss durchbricht, einen Überdruck gibt, kann es Sicherheitsventil aufgehen, dann wird es ins Freie abgeblasen. Es gibt auch noch andere Vorgänge, also Verkettung von Reaktionen, die dann letztendlich sogar zum größten anzunehmenden Unfall führen können. Dieser Dampferzeuger-Heizrohrbruch ist einer der gefürchtetsten Unfälle bei denjenigen, die für die Sicherheit von Atomkraftwerken zuständig sind.
Trotzdem, das heißt, es scheint jetzt tatsächlich den 15. April zu sein, der praktisch als Enddatum relativ feststeht jetzt, oder?
Ja, zumindest als Endtermin für diesen Rechtsbetrieb jetzt. Falls es tatsächlich diejenigen sich durchsetzen sollten, die für einen Weiterbetrieb plädieren, das sind ja die FDP, die CDU und auch außerparlamentarische Kreise, überwiegend aus dem rechten politischen Spektrum, dann würde das erhebliche Pause bedeuten. Ich persönlich glaube nicht, dass es dazu kommt. Und falls die Diskussion in diese Richtung sich entwickeln sollte, werden wir dem auch was entgegenhalten. Das werden wir nicht einfach so hinnehmen. Es gibt ja schon heute die Aktion Runterfahren im Netz, runterfahren.de. Da haben mehrere hundert Menschen eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben. Wenn der Betrieb am 15. April weitergeht, dann werden wir auch zu nicht gesetzlich erlaubten Maßnahmen greifen, um das zu verhindern. Und ich gehe davon aus, dass diese Bewegung einen gewaltigen Auftrieb erhalten würde, falls tatsächlich wieder ein Weiterbetrieb geplant werden sollte.
Sind noch ein paar Demonstrationen am Kernkraftwerk geplant oder sagt man, das können wir jetzt ruhig abwarten?
Das nächste, was geplant ist, ist mal also bundesweit eine eher symbolische Blockade in Lingen, also ein norddeutschen Atomkraftwerk, das im Augenblick noch läuft. Die wird Ende Januar stattfinden. Und dann ist noch geplant darauf folgend eine Blockade an Isar 2 in Bayern, die dann also tatsächlich auch den Betrieb behindern soll.
Okay, das heißt, einiges noch vor und den 15. April können wir uns tatsächlich merken, da soll es runtergefahren werden, Neckar-Westheim 2.
Ja, und falls es nicht dazu kommt, auf runterfahren.de nachschauen, da wird dann auch veröffentlicht werden, was an weiteren Aktionen geplant werden wird, falls wieder erwarten, ein Weiterbetrieb diskutiert werden sollte.
Kurz zusammengefasst, Neckar-Westheim 2 ist augenblicklich tatsächlich vom Netz, wird allerdings neu bestückt, sodass es weitergefahren werden kann bis zum 15. April. Danach ist praktisch hier der Brennstoff ausgelaugt und müsste wirklich richtig erneuert werden. Sprich, der 15. April scheint einigermaßen festzustehen und später geht's dann, falls es nicht abgebaut wird, entsprechend mit Protesten weiter, Isar 2 und Emsland und so weiter. Da wird natürlich auch weiter protestiert.
Genau.
Dann danke ich mal Gottfried Mayr-Stürmer für diese Informationen. Gottfried Mayr-Stürmer, ehemaliger Geschäftsführer des BUND in Heilbronn, zum Thema Neckar-Westheim 2. Friday for Future Freiburg hat am heutigen Donnerstag das Büro der Freiburger Bundestagsabgeordneten Chantal Knopf besucht. Sie selbst war nicht da. Die Aktivistinnen warfen ihren Brief deshalb ein. Sie fordern von Chantal Knopf eine Positionierung gegen das Abbaggern von Lützerath ein. Liebe Chantal, auch wenn Lützerath kein Stadtteil von Freiburg ist, halten wir es für deine Verantwortung, als gewählte Vertreterin der inoffiziellen grünen Hauptstadt Deutschlands eine klare Haltung zu zeigen. Stehe für die Werte ein, mit denen du im Wahlkampf Stimmen gewonnen hast, und äußere dich jetzt eindeutig gegen die Zerstörung von Lützerath und die Überschreitung der deutschen 1,5 Grad Celsius Grenze. Es braucht ein Moratorium der Räumung, jetzt. Wir haben mit André von Friday for Futures Freiburg gesprochen.
Was war das Ziel von der Aktion?
Ja, also wir wollen auf jeden Fall einfordern, dass die Grünen ihre Versprechen, mit denen sie auch jetzt in die Regierung gekommen sind, einhalten, nämlich Klimaschutz. Und Lützerath ist eben maßgeblich ein Zeichen dafür, unser Klima zu schützen, denn Studien beweisen, wenn wir die Kohle unter Lützerath abbaggern und verbrennen, dann verpassen wir unsere Klimaziele meilenweit. Und das ist eben nicht, was uns versprochen wurde. Und als direkt gewählte Kandidatin ist Chantal Kopf natürlich auch mit für Freiburg dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland Klimaschutz betreiben. Und wir wollen, dass sie sich für Lützerath positioniert und gegen die Abbaggerung.
Die Grünen sagen ja, es gibt keine Alternative, rechtlich ist alles ausgeschöpft. Es gibt eigentlich keine Chance, Lützerath zu erhalten. Deine Antwort?
Ja, rechtlich ist es ja alles immer ein bisschen komplizierter und es gibt ja auch noch Verfahren, gerade was unser Grundgesetz angeht, die dem auch noch ein bisschen im Wege stehen. Das heißt, rechtlich, klar, also der Grund gehört RWE, aber heißt natürlich noch nicht, dass das komplett gegessen ist. Und Recht heißt ja auch nicht, dass es richtig ist. Und die Wissenschaft sagt laut, wir müssen unsere Klimaziele einhalten und es wäre jetzt richtig, dass wir Lützerath nicht abbaggern.
Bist du enttäuscht von den Grünen?
Definitiv, ja.
Chantal Kopf, jetzt die hiesige grüne Bundestagsabgeordnete, ist ja auch eine Person, die sich auch zum Beispiel für sowas wie den Freiburger Stadttunnel einsetzt, ein Autobahnprojekt durch Freiburg. Bringt es überhaupt Hoffnung auf, solche Personen zu setzen?
Naja, uns bleibt ja keine Wahl. Also wir können nicht einfach bis zur nächsten Bundestagswahl warten und hoffen, dass jemand anderes im Amt ist. Die Klimakrise ist jetzt, das merken wir immer heftiger. Gerade auch dieses Jahr hatten wir ein krasses Dürrejahr. Und das heißt, wir müssen uns an die PolitikerInnen wenden, die jetzt im Amt sind und da Druck aufbauen, wo wir es können. Und deshalb sind wir eben hier.
Eine große Debatte jetzt wieder, die läuft, wenn man die Medien verfolgt, in Bezug auf Lützerath ist, das sind gewaltsame Proteste, davon sollte man sich distanzieren. Wie hältst du das Ganze?
Ja, also wir als Fridays for Future lehnen ja gewaltsame Formen des Protestes ab. Also Gewalt ist natürlich auch ein sehr breiter Begriff. Ziviler Ungehorsam und körperliche Gewalt sind natürlich, sag ich mal, unterschiedliche Formen. Ob man das jetzt als Gewalt ansieht, ist dann auch immer eine Frage. Aber wir lehnen jede Form von körperlicher Gewalt auf jeden Fall ab. Da finden wir es aber umso schade, dass die Berichterstattung doch sehr einseitig ist und die Gewalt auf auch friedliche Aktivisten, die meistens untergeht, gerade in den großen Medien, und viel nur über Übergriffe auf PolizistInnen berichtet wird. Dann definitiv ist es eine sehr angespannte Situation und von beiden Seiten wird sich nicht passend verhalten.
Heißt, von Polizeigewalt ist wenig die Rede, in vielen Medien zumindest.
Ja, definitiv. Also es fällt auf, dass versucht wird, objektiv zu berichten und das manchmal heißt, dass eben viele Dinge ausgelassen werden und die Berichterstattung natürlich von Aktivisten weniger offiziell verläuft und da dann halt die Infos aktiv rausgelassen werden, ist mein Gefühl zumindest.
Ihr habt jetzt einen Brief an Chantal Kopf überreicht. Habt ihr denn irgendwelche Statements von anderen Grünen aus Freiburg und der Umgebung zu Lützerath bis jetzt in den letzten Tagen bekommen?
Also aus der Region wenig. Der Fokus ist natürlich viel auf PolitikerInnen, gerade im Bereich NRW, weil eben Lützerath in NRW liegt. Aber es gibt durchaus PolitikerInnen, wie zum Beispiel Michael Bloss, die sich doch klar für einen frühen Kohleausstieg mit Inhalt einsetzen. Und gerade bei der Klausur der Grünen haben sich ja doch auch recht viele gegen den Abbau von Lützerath gestellt. Deswegen finden wir das auch sehr inkonsequent, dass das jetzt so durchgezogen wird, weil doch auch innerhalb der Partei viele Leute eben gegen den Abbau von Lützerath sind.
Ihr fahrt jetzt so wie ich es gehört habe, selber morgen nach Lützerath wahrscheinlich zur Großdemo am Samstag. Was sind eure Hoffnungen jetzt, wo die Räumung schon zumindest relativ weit fortgeschritten ist?
Ja, wir hoffen, dass die große Menge, und wir erwarten wirklich, dass sehr viele Leute kommen. Wir haben aus zahlreichen Städten gehört, dass unglaublich viele Reisebusse zusammen anfahren, dass Leute sich in Reisegruppen organisiert haben, dass die große Menge an Leuten, die dort anreisen werden, überzeugend ist, dass das auch der Wille der Bevölkerung ist. Und das haben wir auch bei der Bundestagswahl gesehen, dass wir jetzt Klimaschutz wollen und dass das nochmal ein großes Statement ist, um eben gerade die Grünen zu überzeugen, dass wir Lützerath jetzt nicht abbauen dürfen.
Selbst wenn ihr die besseren Argumente auf eurer Seite habt, gibt da viele Statements, die klar sagen, wenn die Kohle unter Lützerath abgebaggert wird, ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, die Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist, nicht haltbar. Trotzdem, wahrscheinlich ist es ja so, dass Lützerath trotzdem fallen wird, dass das Ganze da abgebaggert wird. Wie wollt ihr dann weitermachen, vielleicht als Abschlussfrage?
Genau, also es hört ja nicht mit Lützerath auf. Also es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad weiter zu kämpfen. Es lohnt sich auch um jeden Meter, der hinter Lützerath liegt. Also es geht ja nicht nur um das Dorf, das abgebaggert wird, sondern die ganze Umgebung zu kämpfen. Und ja, jede Tonne CO2 an Braunkohle, die wir da in der Erde lassen können, ist ein wichtiger Schritt, um die Klimakrise so gering zu halten wie nur möglich. Und wir werden auch weiterhin als Fridays for Future auf die Straße gehen und Demos organisieren, denn klar ist, also wir haben ja auch noch massig andere CO2-Quellen in Deutschland, die wir reduzieren müssen, um die Klimakrise einzudämmen. Und da werden wir auch nach Lützerath, falls es weg ist, nicht aufgeben und weiter für Klimagerechtigkeit kämpfen.
Zum Schluss Grußwort von Thomas Meyer-Falk, politischer Gefangener in der Sicherungsverwahrung in Freiburg.
Herzliche und solidarische Grüße hier vom Inneren des Freiburger Knastes zu euch dort draußen, am letzten Tag des Jahres 2022. Auch wenn der Gefängnisalltag hier drinnen hart ist für jene in Untersuchungshaft, die auf ihren Prozess warten. Auch wenn der Alltag nicht minder hart ist für jene in Strafhaft, die also schon vor Gerichten verurteilt worden sind. Und ebenso, wenn der Gefängnisalltag hart ist für jene in der Sicherungsverwahrung, welche ihre Strafen längst verbüßt haben und auf einen dunklen Horizont schauen. All das verblasst doch, wenn wir beispielsweise in den Iran schauen, wo unfassbar mutige Frauen auf die Straßen gehen, um für die Freiheit zu kämpfen, jederzeit Gefahr laufend, von den iranischen Sicherheitskräften zusammengeschlagen, gefangen genommen, gefoltert und ermordet zu werden. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit soll und muss uns Inspiration sein, vor nichts und niemandem zurückzuweichen. Ihr alle Grenzen überwindender Schrei nach Freiheit, er muss auch von uns aufgenommen und weitergetragen werden. Zurück hier in Freiburgs Gefängnis. Elementare körperliche Bedürfnisse des Hungers und Durstes mögen hier gestillt werden, aber die existenziellen psychischen Bedürfnisse laufen vielfach ins Leere. Abgeschnitten von Familienangehörigen, von Freundinnen und Freunden, dazu einem Sicherheitsapparat ausgeliefert. Manche von den Menschen hier im Gefängnis nur wenige Tage oder Wochen, wenn sie eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Andere für Jahre oder gar Jahrzehnte, in manchen Fällen sogar bis zu ihrem Tod. Umso wichtiger ist die heutige Demonstration, denn mit eurer Präsenz hier und heute für all die Verachteten, für all die Ausgestoßenen, für all die Verlorenen und Armen sendet ihr ein Zeichen der Hoffnung. Ihr macht Mut und gemeinsam arbeiten wir an der Überwindung des Isoliertseins. Jetzt, 2023 und all die weiteren Jahre. Für Freiheit hier und weltweit. Euch allen ein mutiges, kämpferisches und entschlossenes Jahr.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. Januar 2023 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.